Hallo, ich bin Jan Dahnke von 1,5 Grad Rostock. Ich bin Mr. Heartbeat Mecklenburg-Vorpommern und das hier ist mein Podcast. Hier berichten wir über spannende Dinge rund um Nachhaltigkeit und Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Podcast wird präsentiert und unterstützt von der Ostsee-Zeitung. Mit dem digitalen Angebot der Ostsee-Zeitung kannst du Journalismus aus deiner Region und der ganzen Welt direkt auf deinem Smartphone genießen und immer up-to-date bleiben über alle Geschehnisse. Überzeuge dich selbst und hole dir das kostenlose E-Paper unter www.ostsee-zeitung.de/oz-testen. 1,5 Grad Rostock und MV setzt auf Elektroautos. Diese Episode wird präsentiert von unseren Partnern für Elektromobilität. Auto Eggert auf Rügen, in Stralsund und in Greifswald und BMW und Mini Autohaus Wigger in Rostock. Unsere Partner für Elektromobilität. Ja, herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge von Mr. Heartbeat präsentiert. Spannende Persönlichkeiten, die im Bereich Nachhaltigkeit, Wirtschaft einfach etwas in unserem Land bewegen und vielleicht auch noch aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Und deswegen begrüßen wir ganz herzlich Johann Heller. Johann ist CEO der Firma Deeper Technologies oder wie man es früher genannt hatte, Chef. Johann ist 1990 in Rostock geboren, hat auf dem DAS seine Schulausbildung abgeschlossen und hat dann an der Uni Rostock studiert, promoviert und zwar in Beschleunigungsphysik. Was damit auf sich hat, wird er uns gleich erzählen. Er hat 2020 Deeper Technologies mitgegründet, die ihren Sitz in Rostock hat und ist seit 2023 auch CEO. Und herzlich willkommen, Johann.
Ja, hallo, schön hier zu sein. Ich kann ja aus dem Nähkästchen erzählen, dass ich deinen Podcast schon vorher gehört habe, bevor wir uns kannten und jetzt sitze ich auf einmal hier.
Also, sehr schön. Und für alle, die sich jetzt fragen, Mensch, der Johann hat ja eine tolle Stimme. Nein, muss euch leider enttäuschen, er ist schon vergeben und verheiratet und von daher, diesmal brauchen wir keine Anfragen an unsere Gäste für ein Date. Ja, schön, dass du da bist. Erstmal cooler Name, Deeper Technologies, da kann sich wahrscheinlich im ersten Schritt kaum jemand etwas darunter vorstellen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen und im Groben, was macht ihr bei Deeper Technologies?
Ja, das mit dem Namen ist tatsächlich spannende Geschichte, weil wir waren uns immer bei allem einig, was wir tun, was wir wo wie in den Businessplan schreiben und so weiter. Und als es dann an den Namen ging, gab es das erste Mal so richtig Uneinigkeit, weil das natürlich irgendwie so identitätsstiftend sein muss. Nachher ist es ganz einfach. Wir machen Deep Learning, also das ist so die moderne Form von KI. Und wir dachten, wir machen ja aber nicht Deep Learning, sondern wir gehen ja noch einen Schritt weiter, so wir machen Deeper Learning und haben dann uns auf Deeper Technologies geeinigt. Deeper mit 2e war schon vergeben, markentechnisch. Und weil wir 3 Leute sind, haben wir einfach noch ein E dazu gefügt und dann war das markenrechtlich okay, hat uns der Anwalt gesagt. Und daher die 3 E's sozusagen. Ja, was wir machen, das Ziel unserer Firma ist relativ leicht runterzubrechen. Wir wollen einen dreidimensionalen digitalen Zwilling der gesamten Erdoberfläche erschaffen. Das machen wir, indem wir KI-gestützt Luft- und Satellitenbilder auswerten. Und dann werden diese Daten dann sozusagen mit Sekundärdaten angereichert, zum Beispiel mit dem Handelsregister oder verschiedensten Naturschutzinformationen. Und daraus entsteht dann sozusagen ein komplettes dreidimensionales Abbild der Erdoberfläche. Und was wir jetzt tun, wir beantworten für unsere Kunden Fragen auf sehr, sehr großen Skalen. Von wie hat sich der Versiegelungsgrad meiner Stadt verändert, zu wo gibt es lohnenswerte Kunden für meine PV-Anlagen, wo sind PV-Anlagen überhaupt erlaubt. Oder Themen wie, wie hat sich der Wald verändert, wie gesund ist der Wald auch. Und all das halt auf sehr, sehr großen, wirklich so nationenweiten Skalen. Und das ist, was uns antreibt und womit wir so unsere Zeit verbringen.
Ja, sehr cool. Jetzt hast du gesagt, ein Stichwort in den Raum geworfen, was ja sehr prominent ist, KI. KI kennt man sonst nur aus dem Silicon Valley, aus China, vielleicht noch ein bisschen Berlin. Was genau macht ihr mit der KI? Entwickelt ihr das selber? Nutzt ihr das? Und kaum jemand kann sich da draußen vorstellen, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern schon KI-gestützte Dinge entwickeln. Geht doch da mal gerne ein bisschen rein.
Genau, also KI ist im Endeffekt eine sehr, sehr alte Entwicklung. Die ersten Ideen dazu stammen aus den 1950er Jahren. Ist also keine neue Technologie mehr, auch wenn es immer gern so dargestellt wird. Was wir im Endeffekt hauptsächlich machen, wir segmentieren Bilder. Also ich habe ein Luftbild zum Beispiel, wer auf Google Maps geht und da mal so ein bisschen reinzoomt, das Bild, was man da sieht, ist ein Luftbild, das ist aus dem Flugzeug aufgenommen. Und Unsere KI sagt jetzt sozusagen vollautomatisch, hier ist ein Gebäude, hier ist ein Wald, hier ist eine versiegelte Fläche und bestimmt da sehr, sehr viele Merkmale vollautomatisch. Und das ist sozusagen der Haupt-KI-Teil bei uns. Das ist auch schwer vorstellbar, weil da auch ein sehr spannender Effekt passiert, weil die eigentlichen mathematischen Funktionen, die da drin passieren, sind extrem einfach und auch leicht erklärbar. Das kann man sich im Internet angucken, das dauert 10 Minuten, dann hat man das relativ gut verstanden. Aber wenn man jetzt viele solcher Dinge auf großen Skalen zusammenschaltet, dann passieren halt ganz spannende Dinge wie ChatGPT oder auch das, was wir machen. Und diese Komplexität, weil du meintest, da kann man sich schwer was drunter vorstellen, das überrascht auch den, der das wirklich dann macht. Also es ist immer wieder wie Weihnachten, wenn man morgens die Geschenke aufmacht, wie cool das ist, was das jetzt so dazugelernt hat. Mhm. Ja.
Und habt ihr diese KI selber entwickelt oder benutzt ihr ein Programm, was es quasi schon gibt, auf dem ihr aufsetzt und das ihr dann mit Daten füttert, zum Beispiel Satellitendaten, zum Beispiel, wie du gesagt hast, Bodendaten, Handelsregisterdaten etc.?
Genau, also in der KI-Szene arbeiten quasi fast alle Leute mit den gleichen Tools. Die werden hauptsächlich von Meta entwickelt, also was früher mal Facebook war. Ja, das ist ein bisschen wie die Lego-Bausteine der KI, weil man kann diese komplexen mathematischen Grundfunktionen, die sollte man nicht von allein implementieren. Da gibt es Profis bei Meta, die das besser können. Aber man kann trotzdem natürlich kreativ mit Lego-Sachen zusammenbauen. Das heißt, was wir genau tun, wir nehmen sozusagen bestehende Architekturen, wir optimieren die für unsere Zwecke und vor allen Dingen erschaffen wir Trainingsdaten. Man redet halt immer so viel von KI. Zum Schluss, was das beherrscht, auch so KI-Startups sind meist eigentlich Daten-Startups. Die haben Daten, die kein anderer hat. Also bei uns zum Beispiel, wir haben Gebäudedaten oder Daten, wo gibt es PV-Anlagen, die so in der Form kein anderer hat. Deswegen können wir überhaupt die KI trainieren. Wir haben natürlich auch ein paar spannende technologische Innovationen, aber das verkauft sich nicht so sexy an Investoren. Deshalb ist das immer ein Punkt, über den nicht so viele reden. Aber zum Schluss, ich rede immer gern von Daten-Startups statt von KI-Startups. Und das trifft bei uns auf jeden Fall so stark zu. Und das Spannende ist jetzt halt, dass wir es, soweit wir das feststellen können, als erste Firma wirklich weltweit es geschafft haben, das auf eine Genauigkeit und Skalierbarkeit zu bringen, dass man halt ganze Länder auswerten kann. Also dass man sagen kann, komm, wir bestimmen mal alle Gebäude in ganz Deutschland. Das war vorher einfach nicht technologisch möglich.
Und, ihr baut ja richtige 3D-Modelle dann von den Gebäuden, richtig?
Genau, also wir bauen von jedem Modell, jedem Gebäude, was bei uns durchläuft, wird einmal ein 3D-Modell erstellt. Und dann wird auch, muss man schon so sagen, auch sehr PV-spezifisch geguckt, was man davon jetzt rausschmeißen kann. Also Dinge wie Schornsteine, existierende PV-Anlagen und so, das wird dann alles nochmal vom 3D-Modell abgezogen. Aber das spielt natürlich auch für andere Themen eine Rolle, wie, ist jetzt nicht ganz so sexy, aber gerade ein großes Thema bei Kommunen ist kommunale Wärmeplanung, weil wenn wir über CO2-Ausstoß reden, dann ist man immer schnell bei erneuerbaren Energien, aber ein Großteil, davor kommt ja erstmal Heizung und Verkehr. Das sind nicht ganz so sexy Themen, aber auch dazu kann man dadurch halt einen spannenden Beitrag leisten.
Jetzt habt ihr, oder andersrum gefragt, mit diesen Daten habe ich gesehen, dass ihr auch sehr aktiv seid, was die Begleitung der Energiewende angeht. Also die Energiewende ist ja oder allgemein das Ziel, irgendwo den Klimawandel an sich zu begrenzen, ist ja so ein übergeordnetes Ziel. Und ihr spielt auch eine große Rolle dabei, vor allem Kommunen zu beraten, wie sie auf Datenbasis, datengetrieben Entscheidungen treffen können, um in ihrer Kommune, in ihrem Landkreis Entscheidungen zu treffen, die Energiewende unterstützen. Mhm. Was genau macht ihr da? Stichwort euer Klimakompass.
Mhm. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema für uns, weil die Klimaanpassung und vor allen Dingen der Ausbau der erneuerbaren Energien hat jetzt viele Facetten. Und das ist ja nicht nur der Installateur, der PV-Anlagen aufs Dach bringt, sondern es ist genauso der Netzbetreiber und genauso die Kommune, die jetzt einfach kluge, richtige Entscheidungen trifft. Und wir spielen so ein bisschen unsere Daten all denen zu, damit die richtigen Entscheidungen treffen können. In der Kommune spezifisch gehen wir in die Kommune und erheben erstmal alle Potenzialdaten. Wo lohnt sich PV auf Dach? Wo lohnt sich Freifläche? Wo ist das überhaupt erlaubt? Auch Windkraft. Und dann bekommt die Kommune erstmal von uns diese Daten als Kartentool da quasi verfügbar gestellt. Die Schwierigkeit ist jetzt aber, die Kommune weiß dann immer noch nicht, was sie damit machen soll. Wenn du jetzt hier in Stralsund der Verwaltung ein Kataster gibst, wo überall PV auf Dach sich lohnt, dann sagen die, ja schön, was mache ich jetzt damit? Quasi das die große Frage, und was nu? Das heißt, wir schreiben auch wirklich vollautomatisch dann einen Bericht, der so die Frage stellt, hier sind deine Klimaziele und hier sind deine Potenziale. Wie passt das jetzt zusammen? Also du möchtest zum Beispiel 80% erneuerbare Energien in deiner Kommune haben. Erstmal, wo stehst du überhaupt? Wo stehst du im Vergleich zu Deutschland? Und dann stellen wir wirklich so einen Stufenplan auf. So, hier sind deine 3 öffentlichen Gebäude, wo du schon mal eine PV-Anlage drauf bauen kannst. Da hinten gibt es 3 Flurstücken, wo sich eine Freiflächenanlage wirklich lohnen würde. Du kriegst so und so viel Gewerbesteuer, wenn du das bewilligt kriegst und so weiter. Dass man auch der Kommune selbst so ein bisschen die ökonomischen und politischen Anreize auch mal vorrechnet. Wie viel CO2 könntest du sparen? Wann amortisiert sich das auch für dich auf deinen öffentlichen Gebäuden vom Stromverbrauch und so weiter?
Macht ihr das auch für Windkraft dann in der Kommune?
Ja, das machen wir auch für Windkraft. Ich kann aber so aus dem Nähkästchen erzählen, dass wenn man weiter südlich nach Deutschland geht, dann legen die auf, wenn man das böse W-Wort in den Mund nimmt. Also besonders in Bayern ist das ja nicht sehr beliebt einfach. Oder wir hatten jetzt gerade ein Gespräch wir haben das gerade in der Stadt ausgeliefert, da hat die mich dann angefragt, so, oh Wind, das schmeißt man nochmal raus. Ich habe hier gerade richtig mich anschreien lassen weil es ist halt, als Mecklenburger ist es halt ein anderes Thema, weil du bist das irgendwie gewohnt. Ich habe immer gern erzählt, wenn ich früher aus meinem Wohnzimmerfenster geguckt habe, konnte ich 10 Windkraftanlagen sehen, aber das ist halt, gewöhnt man sich halt sehr dran. Ne? Das heißt, woanders ist das eigentlich kein Thema.
Das heißt, ihr liefert quasi den Kommunen ein Status Quo-Bild. Wo steht ihr heute? Ich habe gelesen, ihr könnt sogar den Strommix in einer Gemeinde sagen. Und was für Potenziale könnt ihr im Bereich PV-Anlagen, Strommix der Zukunft, Windkraft etc. heben? Und was genau macht die Kommune dann mit diesen Daten? Oder was sind eure Erfahrungen? Was machen die Kommunen? Wird das wirklich genutzt? Oder bleibt das dann irgendwo in irgendeiner Schublade?
Genau, spannenderweise, und das freut uns eigentlich sehr, kann man das jetzt nicht mit einer Sache beantworten. Die Kommune macht sehr, sehr viel damit. Zum einen, das sind die Grunddaten für die kommunale Wärmeplanung, die ja fast alle Kommunen jetzt einmal durch müssen, sage ich mal. Das heißt, die nutzen das einfach für die kommunale Wärmeplanung. Das zweite spannende Thema ist, die machen jetzt so eine, ja, intern schauen die, wir haben jetzt x Millionen Euro, die wir investieren wollen in Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Welche öffentlichen Gebäude nehmen wir denn jetzt? Da kannst du in unserem Tool so richtig schön dir das sortieren lassen, dies, das. Jetzt prüfen die einzelnen Gebäude dann nochmal mit so einer Feinprüfung und natürlich auch mit dem Wissen, was die haben. So, wir wollen da jetzt noch irgendwas verändern und so weiter. Das heißt, wir mit unserem Tool werden dann wirklich auch PV-Anlagen aufs Dach gebracht bei den Kommunen, weil die natürlich auch eine Vorbildwirkung haben. Wenn der Bürgermeister mir erzählt, wir brauchen alle PV, aber auf keinem öffentlichen Gebäude ist eine PV-Anlage, dann ist das natürlich schwierig.
Und er fährt nur mit einem Verbrenner dann zur Arbeit.
Genau. Aber was auch spannend ist, es wird auch viel genutzt, um einfach Legislatur und Förderung zu machen. Also ich kann jetzt als Kommune oder auch auf größeren Skalen, wir haben das auch schon für das ähnliche Untersuchungen für das Wirtschaftsministerium in MV zum Beispiel gemacht, damit die zum Beispiel gemeindescharf steuern können, was jetzt zu tun ist und überhaupt mal den Ist-Zustand kennen und damit natürlich auch wissen, haben sich unsere Förderungen gelohnt und so weiter. Ja, und die Kommune macht, das finde ich auch immer spannend, die machen dann so, die nennen das manchmal PV-Abende oder was auch immer, wo sie dann wirklich die Stakeholder der Gemeinde einmal ranschaffen und mit denen auch gemeinsam über Strategien reden. So zum Beispiel, wir wissen, bei euch im Gewerbepark, da hinten gibt es großes PV-Potenzial, dann laden wir die Chefs alle ein. Wir laden aber auch die Landwirte ein, weil die natürlich eine essentielle Rolle spielen bei Freiflächenanlagen. Und dass man quasi auch gemeinsam irgendwie in den Dialog kommt und da eine Strategie findet.
Sehr schön. Ich habe auch gelesen, im Zuge dessen gibt es so ein tolles Wort bei euch auf der Website, Cassandra. Es hört sich jetzt im ersten Schritt an, als ob über uns irgendwelche Satelliten fliegen. Ihr benutzt ja auch sehr viele Satellitendaten, habe ich gesehen. Ohne die geht es wahrscheinlich nicht. Woher kommen die Daten? Kommt das von europäischen, amerikanischen Satelliten zum Beispiel? Was nutzt ihr da und was genau ist Cassandra?
Also Cassandra war so ein bisschen die Idee, unserer KI eine gewisse Personifikation zu geben, um halt auch so ein bisschen die Angst abzubauen. Deswegen ist es auch bewusst eine Frau, auch eine Frau aus der Mythologie, die immer recht hat. Das fanden wir ganz witzig. Cassandra ist im Endeffekt, so nennen wir intern unsere Geo-KI. Das heißt, die Daten, die wir jetzt erschaffen, die kann man natürlich kaufen. Und das ist, was so unser Produkt Cassandra ist. Das heißt, du kannst jetzt sozusagen den Output der KI direkt einkaufen. Wenn du jetzt alle Gebäude in Deutschland haben möchtest, dann kannst du das bei uns käuflich erwerben. In den meisten Fällen ist das aber nicht das Endprodukt, weil zum Schluss, manchmal verkaufen wir Daten, aber in den meisten Fällen verkaufen wir Insights. Der Kunde hat irgendeinen Kopfschmerz und wir sind die Kopfschmerztablette sozusagen. Und in vielen Fällen ist das dann nicht, sind das dann nicht die Rohdaten, sondern die Informationen, die ich aus den Rohdaten extrahieren kann. Um nochmal auf das Beispiel mit der Kommune zurückzukommen. Wenn ich der Kommune jetzt ein PV-Aufdachkataster hinsetze, dann ist das schön, dann brauchen die aber extra nochmal einen Mitarbeiter, der das auswertet. Und zum Schluss wollen die ja nicht, dass da ein Mitarbeiter sitzt und sich damit befassen muss. Die möchten ihre Frage beantwortet haben. Oder der große Energiebetreiber, der möchte nicht unsere Geodaten haben und dann selber noch irgendeinen GIS-Profi haben. Der möchte einfach wissen, ich möchte die 100 Leute ansprechen. Der möchte einfach eine Adresse wissen. Deswegen ist es spannend, dass wir gehen immer von diesen fancy Satellitendaten, dann geht da KI drüber, dann geht da alle möglichen hochtechnologischen Prozesse passieren da und zum Schluss ist das eine Excel-Tabelle.
Für den Executive. Es kommt immer auf Excel am Ende bei raus. Es
kommt einfach immer auf Excel wieder zurück. Und, zu der Frage, welche Satelliten sind das? Da hat man als, ich sag mal, Normalsterblicher immer gar nicht so den Blick für, aber es gibt erstaunlich viele Satelliten im Orbit, auf die man zugreifen kann. Und das sind jetzt von gekauften Daten von Maxa oder Airbus zu Daten, die von der Europäischen Raumfahrtbehörde so zur Verfügung gestellt werden. Also ganz spannend sind da die sogenannten Copernicus-Daten. Die Europäische Raumfahrtbehörde hat eine unfassbar tolle Initiative, wo sie Satellitendaten frei und kommerziell nutzbar zur Verfügung stellen. Und nicht nur Satellitendaten, sondern auch daraus extrahierte Daten. Zum Beispiel, was wir viel nutzen, wenn ich jetzt mich hier umschaue, die Sonne scheint, das ist alles schön, aber ich möchte zum Beispiel wissen, wie hoch ist denn genau die Sonnenleistung, also die eingestrahlte Leistung übers Jahr am besten. Und sowas kann ich einfach da nachschauen. Und das ist ein unfassbar tolles Produkt, muss man ja wirklich mal auch auf europäischer Ebene Politik loben, was einfach wirklich auch Innovation erlaubt, weil ich kann das kostenlos und kommerziell nutzen, obwohl das da steckt so unfassbar viel Geld hinter. Also dieses Copernicus-Programm kostet pro Bürger der EU 2 Euro im Jahr. Also wirklich viel Geld. Und das jetzt so Firmen und Startups zur Verfügung zu stellen, ist einfach so cool. Und ich kann so sagen, ohne dieses Programm wird es wahrscheinlich unsere Firma nicht geben.
Das okay, also Shoutout an die EU. Ja. Auch mal was Positives sagen, bei allem Gemeckere, was immer so passiert. Und vor allem auch ein Gegengewicht zu amerikanischen, chinesischen oder generell ausländischen Programmen dort zu etablieren. Und dessen Daten wir dann hier zum Beispiel in MV, in Rostock bei euch nutzen können. Also, ja, danke erstmal für diesen Einblick. Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf das Thema Wärmeplanung eingehen. Die Kommunen haben ja eine riesen Aufgabe vor sich mit der Wärmeplanung. Was genau macht ihr, um die Kommunen dabei zu unterstützen?
Die Wärmeplanung zum Schluss obliegt ja dann wirklich immer der Kommune, weil man auch viel lokales Wissen braucht. Man muss, da kann man jetzt nicht aus der Luft drauf schauen und was vorgeben sozusagen. Die Schwierigkeit an der Wärmeplanung ist aber die Datengrundlage. Also ich muss im Endeffekt gebäudescharf eine Aussage über den Energieverbrauch und über den Wärmeverbrauch und natürlich über die Abwärme treffen können. Und das ist, oder Teile dieser Daten liefern wir jetzt. Und wir sind eigentlich dann, wir werden sozusagen spannend, wenn die eigentliche Wärmeplanung abgeschlossen ist, dann kommt die Frage, okay, da und da kommt jetzt eine Wärmepumpe drauf und wie soll die elektrisch betrieben werden? Und dann kommen wir halt ins Spiel. So zum Beispiel, auf welches Dach kann denn jetzt eine PV-Anlage, um die Wärmepumpe zu betreiben? Oder auch, wo kann man Freiflächen-PV bauen? Es gibt ja jetzt verschiedene Konzepte, auch Freiflächen-Solarthermie, kannte ich vorher auch nicht. Aber gut, das Potenzial ist das gleiche wie für eine normale Freiflächenanlage. Und solche Daten liefern wir der Kommune jetzt sozusagen. Und natürlich, was auch spannend ist, wo wir, glaube ich, auch die einzigen deutschlandweit sind, die solche Daten liefern, ist da vielleicht schon eine PV-Anlage, die die Wärmepumpe betreiben könnte. Und das sind halt, das hört sich jetzt an wie ein kleiner Schritt, aber es ist zum Schluss, wenn geklärt ist, wie ist denn der Wärmebedarf, dann kommt die schwierige Frage, und wo kommt die Energie dafür her? Und diese Frage klären wir dann sozusagen.
Könnt ihr den Kommunen quasi auch vorhersagen, ob sie, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, wir machen keine Fernwärme, wir bauen deutlich mehr Wärmepumpen ein, vielleicht auch Großwärmepumpen, dass sie das Potenzial haben, diesen Strombedarf dann selber zu decken mit den Daten, die von euch kommen?
Absolut. Und das ist ja auch was uns Spaß macht, wenn es dann nicht um mikroskopische Entscheidungen gebäudescharf geht, sondern wenn du mit deinen Daten sozusagen einfach ökonomisch und politisch sinnvollere Entscheidungen herbeiführen kannst, auf hoher Ebene sozusagen. Da fühlen wir uns dann wirklich wohl.
Sehr schön. Ja, jetzt haben wir einen ganzen Teil darüber gesprochen, was für eine Technologie ihr nutzt und was für Daten ihr das macht. Vielleicht würde ich gerne nochmal zu dir und zu euch zurückkommen, zu dir als Person und zu euch als Firma. Du hast in Beschleunigungsphysik promoviert. Wie kommt man dann darauf, gemeinsam mit deinem Bruder, ist richtig, habe ich gesehen, eine Firma zu gründen, die Satellitendaten auswertet mit KI?
Ja, das ist schon wild. Der Dritte im Bunde ist mein bester Freund Joshua, der früher zur See gefahren ist. Und wir haben uns, die Story war so ein bisschen, meine akademische Karriere hat sich jetzt dem Teil gewidmet, wo ich jetzt an einen der großen Beschleuniger hätte gehen sollen. Also ich hätte jetzt ans CERN gehen müssen. Ich hatte auch ein Angebot, jetzt nach Berkeley zu gehen, oder ich hätte nach Stanford gehen müssen, dementsprechend. Und ich habe diese Orte besucht, aber ich habe mich da nie wirklich wohlgefühlt. Da hat mir so ein bisschen die Ostsee gefehlt. Und dann war so ein bisschen so, entweder musst du jetzt ins Ausland gehen, damit du so irgendwo Professor bist oder derartiges. Aber irgendwie war mir einfach nicht danach, hier diesen Ort zu verlassen. Aber ich wollte natürlich trotzdem coolen Stuff machen. Und es gab auch irgendwie keinen Arbeitgeber, der mich jetzt so, ja, angefixt hat. Also war dann irgendwie so am Küchentisch, dann müssen wir es halt selbst machen. So, damit war irgendwie das vielleicht noch so als kleine Side-Note, die Mathematik, auf der ich promoviert habe, ist genau die Mathematik, die man eigentlich für Deep Learning nutzt, also was so moderne KI eigentlich hauptsächlich ist. Und damit war irgendwie so die Idee, ja, dann machen wir halt KI-Firma, da habe ich mal irgendwie geforscht, das haut schon hin. So. Und dann haben wir irgendwie am Küchentisch mit meinem besten Freund Joscha gesessen und haben gedacht, naja, welcher Wirtschaftszweig wird denn am meisten von KI beeinflusst? Da kommst du schnell auf Medizin. Da dachten wir, naja, da brauchst du viel Geld, und ist ja nicht so, als wenn dir als irgendeinem dahergelaufenen Rostocker irgendwie jetzt seltene Daten gibt. Dann haben wir weitergesucht und sind irgendwie schnell darauf gekommen, wie wäre es denn, wenn man eine Maschine schreibt, die weltweit alle Gebäude findet und dazu Daten ableitet. Also hat das ein Satteldach, hat das ein Flachdach und so weiter. Und auf einmal sind 5 Jahre vergangen und wir haben Teile davon wirklich gebaut, auch auf Skalen, wo wir uns das niemals hätten vorstellen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein spannendes Projekt, wo wir in ganz Israel alle Gebäude bestimmen, da das Photovoltaik-Aufdachpotenzial und vor allen Dingen alle PV-Anlagen. Das sind so eigentlich genau die Themen, für die wir angetreten sind. Oder wir haben gerade ein Projekt abgeschlossen, wo wir in MV alle Photovoltaikanlagen bestimmt haben. Und das haut natürlich nicht hin mit dem Marktstandard.
Genau, da gibt es wahrscheinlich noch Potenzial nach oben.
Ja. Genau, und das war irgendwie so, der Drang, Deeper zu schaffen, war der Drang, wirklich dahin zu gehen, wo noch keiner vor uns war. Sachen, die wirklich Leute für unmöglich gehalten haben, aber halt auch das in unserer Heimat zu erschaffen und wirklich auch hier bleiben zu können, muss man so ganz klar sagen. Vielleicht eine schöne Anekdote, wir sind dann zu dem lokalen Professor für Geoinformatik gegangen und haben ihm so ein bisschen erzählt, was wir vorhatten, und dann hat er so ein bisschen abgewimmelt, so, ja komm, erzähl keinen Scheiß, so, das geht nicht, so. Und dann haben wir ihm so ein bisschen die ersten Ergebnisse gezeigt, und dann wurde er immer freundlicher und zugänglicher, und heute ist er einer der größten Förderer unserer Firma und kommt immer gerne zum Kaffee trinken vorbei. Also auch so, dass auch so Fachleute das für unmöglich gehalten haben. Das ist wirklich so, das, wo ich mich persönlich dann auch wohlfühle, wenn, wenn Leute gesagt haben, das kann gar nicht gehen. Mhm. So, das finde ich cool.
Ja, und vor allem auch, so wie du sagst, dass mit so einer Profession oder mit so einem Studiengang oder so einer Promotion dann auch hier zu bleiben im Land und nicht irgendwo ins Ausland zu gehen, hier die Arbeitsplätze zu schaffen. 8 Mitarbeiter seid ihr mittlerweile insgesamt. Was ist denn der Plan? Wo wollt ihr denn hin? Und vielleicht auch noch, wenn du das sagen kannst, wo steht ihr denn heute vielleicht auch umsatztechnisch und wie viel Geld ist bisher in die Firma geflossen?
Okay, waren viele Fragen. Ich fange mal vorne an. Wie geht's weiter? Das klassische Startup, schneller, besser, weiter, das ist jetzt unser Antrieb. Wir haben jetzt die ersten ausländischen Aufträge, auch auf sehr, sehr großen Skalen. Mhm. Und wo wir hinwollen, ist natürlich mehr davon. Wie gesagt, wir haben jetzt in verschiedensten europäischen Ländern die ersten Aufträge. Und wo es für uns als Startup hingeht, ist halt, wir wollen das, was wir haben, einfach größer aufziehen. Sei es von der KI-Technologie dahinter. Also jetzt sind wir sehr gut darin, Länder auszuwerten, so, denn lass uns ganze Kontinente machen. Oder wir haben jetzt Projekte, wo es darum geht, halt in größeren Ländern Fragen zu beantworten. Lass uns diese Fragen für ganz Europa beantworten. Sowas. Auf der anderen Seite sind wir natürlich als Deep-Tech-Startup tun wir uns natürlich wie alle Deep-Tech-Startups mit Vertrieb schwer. Das könnte ein bisschen besser laufen. Das heißt, unser kurzfristiges Ziel ist jetzt, den Vertrieb deutlich besser auszubauen, weil wir jetzt halt auch ganz klar standardisierte Produkte haben, die so von der Kette laufen können. Und man halt auch als Gründer, ja, man ist halt nicht auf Vertrieb geschult. Ne? Das heißt nicht, dass man das schlecht macht, aber es gibt schon Leute, die können das besser, wenn die den ganzen Tag, wenn es deren Aufgabe ist. Ja, wo stehen wir umsatztechnisch? Also unser Ziel ist es, dieses Jahr Cashflow-positiv zu werden. Wir hatten schon gute Phasen, wo wir Cashflow-positiv waren. Aber die Schwierigkeit, gerade wenn man sich mit Projekten befasst, die auf solchen Skalen passiert, ist, dass du mal einen Riesenauftrag hast, wo es um Unsummen geht, und dann hast du nächsten Monat gar nichts. So, und der Umsatz ist gut, aber wir müssen also ein bisschen die Varianz reduzieren. Das ist für uns jetzt als Startup eine wichtige Phase, so ein bisschen von, dass man einfach als in diesen Dingen besser wird, sozusagen. Und wo wollen wir, ich sag mal, emotional hin? Für mich ist es wirklich cool, diese Projekte, wo du auf großen Skalen stattfindest, wo du zum Beispiel in jetzt, wo wir das für MV gemacht haben, da werden wirklich politische Entscheidungen nachgetroffen. Und das auszubauen, und wir haben jetzt ein spannendes Projekt, wo es um den Wiederaufbau der Ukraine geht. Und das so sinnstiftende Sachen auf großen Skalen, dass man da kluge Entscheidungen treffen kann, das ist, wo ich mir emotional wünsche, wo es mehr hingeht.
Also datenbasiert quasi nicht nur Dinge zu tun, die kommerziell sinnvoll sind, sondern die auch der Gesellschaft weiterhelfen. Also du hast das Stichwort genau. Ukraine genannt, wahrscheinlich dann Wiederaufbau, welche Gebäude sind überhaupt zerstört, welche baut man wieder auf, wo baut man sie gleich so auf, dass sie vielleicht auch klimatisch gleich fit für die Zukunft sind und nicht auf einem Standard von 1970.
Genau, da geht es ganz viel um, wie bauen wir das jetzt nicht einfach nur wieder auf, sondern wie können wir gleich Nachhaltigkeit mitdenken. Und mir kommt immer so das Wort in den Kopf, das, was man tut, muss auch sinnstiftend sein. Und da haben wir jetzt ein paar echt coole Sachen in der Pipeline. Sowohl sinnstiftend von dem Blickwinkel, boah, ist das cool, dass wir sowas können, aber auch ist das, was nachher da rauskommt, wirklich sinnstiftend für die Gesellschaft. Und das ist, wo ich mir wünsche, wo ich mir das emotional wünsche, dass wir das ein bisschen ausbauen.
Das ist ja auch immer einer der großen Kritikpunkte an der KI, dass es nur für Dinge genutzt wird, die uns heute noch nicht sehr viel weiterbringen. Und hier kann man ja ganz klar sagen, dass ihr mit euren Daten oder mit denen, wie ihr die Daten aufbereitet, auswertet, ganz klar einen sehr positiven Impact auf die Allgemeinheit habt. Ja, wenn du einen Wunsch äußern darfst, wo steht ihr in 5 Jahren?
Uschin, spannende Frage. Ich denke, wir sind... Das, was wir tun, würde ich gern in 5 Jahren für die gesamte Welt machen. Das ist natürlich ein extrem hohes Ziel. Das wird höchstwahrscheinlich nichts. Da werde ich wahrscheinlich in 5 Jahren drüber lachen, wenn ich das nochmal höre. Aber das muss natürlich das Ziel sein, das so hart und schnell, wie es denn irgendwie geht, an den Start zu bringen. Und wo ich mir wünsche, wo wir in 5 Jahren sind, wir liefern sozusagen die Basiskarten für ganz viele digitale Geschäftsmodelle mit Raumbezug. Also wenn jetzt irgendwer PV-Anlage verkaufen möchte, dann guckt er zuerst bei Dieper nach, lohnt sich das. Wenn jemand in der Forstwirtschaft sich fragt, wie hat sich mein Wald verändert, dann guckt er bei Dieper nach. Also jedes Mal, wenn irgendeine Entscheidung mit Raumbezug getroffen wird, dann wollen wir gern die Quelle dafür sein. Das ist natürlich ein extrem hohes Ziel. Es wird wahrscheinlich realistischer sein, das in bestimmten Branchen dann zu schaffen. Zum Beispiel in der PV-Branche, glaube ich, sind wir recht gut aufgestellt. Aber das Ziel ist es halt wirklich, wir wollen Fragen beantworten auf Skalen, die vorher sich noch gar keiner gefragt hat, sozusagen. Das ist mein Ziel in 5 Jahren. Und wo wir dann dastehen, mitarbeitertechnisch, was auch immer. Ich bin immer eher ein Fan davon, eine kleine Organisation zu haben. Also WhatsApp zum Beispiel hat, ich glaube, 43 Ingenieure gehabt, als die wirklich weltweit gefühlt jeden Menschen mit einem Handy bedient haben. Und das heißt, so Technologieunternehmen skalieren halt auch spannender. Das heißt, ich würde mich da jetzt gar nicht auf irgendeine Mitarbeiterzahl festlegen. Für mich ist halt so dieses, ich möchte überall, wo derartige raumbezogene Entscheidungen getroffen werden, irgendwie meine Finger im Spiel haben.
Sehr schön, vielen Dank. Das war jetzt eine sehr knackige halbe Stunde. Und du hast uns einen guten Einblick gegeben in das, was ihr macht. Ich freue mich sehr, dass du als Mecklenburg-Vorpommerner Jung hier geblieben bist und von hier aus Arbeitsplätze schaffst, auch in einem wirklich Hochtechnologie-Standard, der ja so eher für andere Regionen bekannt ist. Und ja, danke, dass du da warst und macht weiter so. Bringt weiter mit euren Daten die Energiewende in Deutschland voran und vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Sehr schön hier.